Früher gab es Rituale, und da war 20 Uhr die Tagesschau und 20.15 Uhr kam der Film oder am Wochenende sogar die Samstagabendunterhaltung. Das ist vielleicht bei Sergej Lochtopf nur so. Ich weiß nicht, ob er ein Mensch ist, der 20 Uhr noch Tagesschau guckt, wenn der Gong schlägt. Hallo Herr Lochtopf, tun Sie das?
Ja, das mache ich noch ziemlich konzentriert, weil ich glaube, das ist sozusagen das letzte kleine Lagerfeuer, an dem sich viele Menschen in diesem Land vereinigen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein Aldi-Gänger, ein Überzeugter, weil man dort Menschen trifft, die man sonst möglicherweise nicht treffen würde. Ich habe da auch mal interessante Gespräche. Das heißt, Tagesschau ist auch ein gemeinsames Erlebnis. Es bringt uns alle auf den Stand, auch was die anderen gesehen, gehört haben. Das mag bei jungen Leuten nicht mehr so oft der Fall sein, aber gerade jetzt in der Pandemie haben ja eigentlich die seriösen Nachrichtensendungen und Zeitungen deutlich zugelegt an Aufmerksamkeit und zum Teil auch an verkaufte Auflage.
Ja, ich habe mit einem Wochenzeitungsmacher gesprochen, der sagt, ihre Auflagen steigen. Das ist eine klar bekennende Zeitung und die sagen, wir werden mehr gelesen und unsere Abozahlen steigen. Wenn man was richtig macht.
Das ist jetzt erstmal auch geschuldet der gesamten Nachrichtenlage, dass Menschen natürlich sich stark interessieren. Es gibt ja das andere Extrem. Die Künstler, die da protestiert haben gegen die Corona-Maßnahmen, Herr Liefers, ist entsetzt, wie viel er lesen musste und dass das alles schreckliche Nachrichten sind, hat dann ganz aufgehört. Also dieses naive Nicht-Aufarbeiten der Dinge, die da passiert, ist ja auch gleichzeitig da. Aber insgesamt hat das ziemlich doch dazu geführt. Im Augenblick gibt es Untersuchungen. Ich glaube, die Mainzer Universität macht das ja schon seit langem noch. In der alten Bundesrepublik haben die das gemacht. Es gibt einen Zuspruch für die Öffentlich-Rechten und für die Presse, wie ihn seit Jahrzehnten nicht mehr da war. Das heißt also, im Gegensatz zu der Lügenpresse-Geschichte, die viel diskutiert wird, passiert genau das Gegenteil in der Realität. Das heißt, die Leute schätzen gute Informationen und nicht nur das, was so in irgendeiner Blase da im Internet passiert.
Es ist ja nicht so oft der Fall, dass Thüringen oder gar Erfurt in der Tagesschau ist, in der 20-Uhr-Ausgabe. In den letzten Tagen war es der Fall und das ist eigentlich dramatisch und ekelhaft, oder?
Ach ja, es ist eine schlechte Woche für Thüringen gewesen. Also wenn ich da sehe, was da in der Tagesschau oder im Heute-Journal gelaufen ist, es waren ja keine guten Nachrichten. Aber größtenteils durch die Thüringer selbst produziert. Es gibt ja so ein fast eingeschnappten Unterton der Ostdeutschen, sie würden immer schlecht wahrgenommen und man würde über sie schlecht reden und sie fühlten sich als zweitrangig oder zweitklassig in dieser Welt. Aber ich sag mal, wenn wir diese Ereignisse in der Straßenbahn in Erfurt sehen, die sind mit Recht deutschlandweit mit Entsetzen aufgenommen worden. Und so ein Rassist und so ein brutales, ich würde fast sagen, Vieh, was da in der Straßenbahn gefahren ist und den Jungen da getreten hat, das ist schon, extrem und das gehört auch dahin und man muss auch darüber reden und man muss eigentlich hier in Thüringen reden. Woher haben wir diese Leute? Was sind das für Leute? Wie kommt es dazu, dass die sich sicher fühlen, in der Straßenbahn so etwas tun zu können? Das ist etwas, was wir hier ausmachen müssen. Ich glaube, da gibt es eine noch nicht ehrliche Diskussion. Die einen sind empört, die anderen schauen weg. Schauen Sie mal, die AfD hat dazu nichts gesagt, obwohl normalerweise sind sie doch bei Empörung und Aufregung immer sehr schnell, wenn Ausländer beteiligt sind. Nur in dem Fall war es halt ein 17-jähriger Junge, der getreten worden ist. Und das interessiert sie dann nicht. Das heißt, diese bigotte, doppelbödige, falsche Darstellung der Dinge ist schon, zum Teil ein großes Thema. Und insofern, für mich war verwunderlich, die haben den gefasst, das ist okay, schon mal gut. Und zweitens, sie haben mich gleich wieder freigelassen. Da war ich richtig verwundert, weil sonst normalerweise immer gleich gesagt wird, ja, das hat der nur mal gemacht, weil er einen getrunken hat oder so etwas. Das darf einfach nicht so als Banalität wegrutschen.
Ein brutaler Angriff oder einen brutalen Übergriff gab es auch in Schmalkalden von den Corona-Radikalen, könnte man sagen. Oder ist Corona-Radikale zu radikal für den Begriff, als Begriff der Menschen, die mit den Maßnahmen Probleme haben?
Nein, ich glaube, Corona, diese Proteste versammeln ja auch jede Menge Menschen. Schauen Sie mal, von Pegida ist im Augenblick nicht zu hören. Das haben Sie ja mitgekriegt. Ja, also sonst waren die ja immer im Mittelpunkt. Da gab es auch Übergriffe, auch auf Journalisten übrigens. Wir haben heute den Tag der Pressefreiheit. Deutschland ist ja weltweit unter Beobachtung aufgrund dieser Entwicklung. Das heißt, die Leute schreien zwar Lügenpresse, aber greifen Journalisten an. Das heißt, sie sorgen dafür, dass Journalisten eingeschüchtert werden, ihre Arbeit nicht machen können. Das heißt, sie verändern gerade diese Republik Richtung Diktatur und autoritäre Art und Weise der Auseinandersetzung. und alle schauen ein bisschen zu. Und in Schmalkalden passiert ja nichts anderes. Ich glaube, diese Querdenkerbewegung hat eigentlich auch viele irrationale, leicht kriminelle, viele Leute auf sich vereinigt, die eigentlich vorher mit Impfen gar nichts zu tun hatten, ja. Aber jetzt große Anti-Impfgegner sind. Und die Radikalität und die Brutalität, die dazu nimmt, die Verrohung in der Gesellschaft, die haben wir ja auf allen Ebenen ja beobachtet. Und insofern, glaube ich, ist der Rechtsstaat zwar immer wieder in der Situation zu sagen, wir greifen durch, aber das überzeugt die Leute nicht. Insofern, glaube ich, wir müssen da eigentlich konsequenter sein an dieser Stelle. Und ich mit Interesse nehme ich zur Kenntnis, in Bayern passiert sowas nicht so oft wie in Thüringen. Das heißt, die haben über Jahrzehnte eine klare Botschaft aufgebaut, bei uns findet so etwas nicht statt. In Thüringen ist man da hin und her gerissen, die einen finden es zu hart, die anderen finden es zu weich, die einen haben selbst eine radikale Klientel im Hintergrund, die sie schonen möchten, die anderen haben, sag ich mal, andere Vorstellungen. Das alles zusammen schafft eine Stimmung, dass bei uns dann in Weimar gerangelt wird bei einer Demonstration, dass man da und dort Leute auftreten, die auch sehr gewalttätig sind. Und insofern war Schmalkalden hoffentlich zumindest ein deutliches Zeichen. Das muss unterbunden werden. Ich bin zum Beispiel auch ein Anhänger dafür, dass die Polizisten Kameras tragen, damit einfach diese ganzen Dinge auch festgehalten werden. Es wird nur schwer genug sein, dann die richtigen Bilder zu finden. Wir haben ja auch in der Geschichte auch da immer Probleme gehabt, dass plötzlich dann die Aufnahmen weg waren. Aber in dem Fall, sage ich mal, würde ich sagen, befürworte ich das, weil einfach zu viel zu oft übergriffig ist. Und insofern, sage ich mal, wir einfach eine Verrohung der Gesellschaft nicht weiter tatenlos zu sehen können.
Was glauben Sie, woher kommt denn diese Frust, diese Verrohung und diese Gewalt? Da hat sich ja echt was angestaut. Was sehen Sie da als Ursache?
Nein, ich glaube, angestaut ist falsch. Es geht uns ja objektiv, jetzt Corona ausgenommen, ja eigentlich von Jahr zu Jahr etwas besser. Es ist ein Zustand, in dem viele, ein Teil der Menschen, das sind ja eigentlich Minderheiten, auch die Corona-Leugner sind ja eine absolute Minderheit, dass die meinen, ihre radikalen Auffassungen den anderen aufzwingen zu können. Das ist eine Situation, die haben wir zugelassen, weil wir tolerant und liberal sind in diesem Land. Und hier wird aber diese Liberalität ausgenutzt. Und es sind ja Parteien entstanden, die das befördern. Das heißt, eine Partei wie die AfD behauptet zwar, sie sei für Recht und Ordnung, aber selbst versucht sie ja dieses Recht und Ordnung ständig zu untergraben und Leute zu animieren. Dieser Übergriff in der Straßenbahn vollzieht sich ja vor einem Hintergrund einer Debatte. Also Ausländer kannst du behandeln, wie du willst. Du bist ein guter deutscher Patriot, wenn du das machst. Ja, also im Prinzip war das ja ein Patriot, der da ins Gesicht getreten ist, dem Jungen. Das heißt also, dieser Kontext, der führt dazu, dass diese Übergriffe hier stattfinden und dann die Leute sich gegenseitig in Rage reden, sagen, es muss was getan werden, es muss was getan werden, es muss was getan werden. In einer Situation, in der genau das Gegenteil eigentlich gesellschaftlich passiert, ja. Und das führt dazu, wenn wir das nicht stoppen, auch sehr konsequent stoppen, auch gerade Thüringen freihalten von diesen ganzen Veranstaltungen, weil wir im Zentrum des Landes liegen, es passiert dann sehr schnell, dass sie ständig bei uns alle sind. Das heißt also, an dieser Stelle kann ich nur empfehlen, konsequent hart zu sein an dieser Stelle, so wie wir es damals diskutiert haben für den Anger. Aufpassen, dass dort einfach nicht ständig jemand rumhängt, der für so eine Zwischenfall, wie wir sie in mehreren Städten in Deutschland dann auch immer verfügbar ist. Also insofern sage ich mal, Konsequenz an dieser Stelle, das fällt uns nach wie vor schwer.
Hans-Georg Maaßen, ist das ein harter Hund? Ist das so ein harter Typ oder ist das ein Taktiker? Können Sie den einschätzen?
Na, ich glaube, das, was wir von ihm kennen, ist, er ist am äußersten rechten Rand, man kann ihn schon rechtsradikal nennen in seinen Auffassungen, er drängt mit aller Macht in die Öffentlichkeit. Und angesichts des Zustands, in dem sich die CDU in Thüringen befindet, der arme Bernhard Vogel, ich habe das jetzt am Wochenende in einem Radiointerview gesagt, er tut mir einfach leid, er schaut dazu aus Speyer, er hat sich ja viel Mühe mit dieser CDU gegeben, hat sie auch zu absoluten Wahlerfolgen geführt. Und jetzt sieht er nur einfach, wie das zerfällt und das Ganze also so noch ein Trümmerhaufen ist. Platz 3 führt dazu, dass man sich zerfleischt, dass man in Fraktionen geteilt ist und die einen radikalisieren sich immer mehr, wie wissen ja um unsere Mitbürger südlich des Rennsteigs, dass sie etwas speziell sind. Denken Sie mal, selbst in der DDR hieß der Bezirk Suhl Autonome Gebirgsrepublik, ja. Mhm. Und die DDR war ja schon immer bemüht, alles gleich zu bügeln. Das heißt also, auch da fielen die schon auf. Und das ist jetzt eine Situation. Sie haben natürlich einen schweren Stand. Sie haben einen dieser Kleptomanen als Direktkandidaten gehabt. der deutschlandweit aufgefallen ist. Und jetzt versuchen sie natürlich, das Thema zu überspielen mit den Maßen und behaupten, dass die meisten Menschen genauso denken würden wie Sie. Das ist eben halt ein Trugschluss eines Teils der rechten CDU in Ostdeutschland. Nein, sie haben im Prinzip durch ihr Verhalten erst möglich gemacht, dass ein Mann wie Bodo Ramelow so viele Wähler bekommen hat, weil ein Teil der Leute in der Mitte sich einfach abwendet mit Schaudern von Maßen, von all den anderen Sachen. Menschen, die 3, 4, 5 Mal hintereinander bei Bundestagswahlen CDU gewählt haben, wählen heute zum Teil links. Das ist schon für die nachdenklich, aber sie denken nicht nach, sondern meinen, eine weitere Radikalisierung in einem Mediengesellschaft, in der natürlich Leute wie Maaßen auffallen, wenn sie was sagen, und jetzt haben sie den nach vorne geschoben. Das heißt noch lange nicht, dass der gewählt ist. Das muss man auch dazu sagen. Selbst die AfD hat sich ja wieder neu positioniert. Sie haben auch ihren etwas blassen Kandidaten sofort weggeschoben, wieder einen neuen gesetzt. Es sind ja auch von der Linken und von der SPD interessante Leute dort. Also es ist wirklich spannend an dieser Stelle. Und Maaßen ist noch lange nicht im Bundestag. Aber er hat natürlich dafür gesorgt, dass Thüringen und die Thüringer CDU wieder in sehr schlechten Ruf gerät. Also ich weiß nicht, wie man den noch raten kann.
Wir bleiben mal in Thüringen, in Weimar, bei dem Richterkomplott. Kann man davon sprechen, wenn sich so Richter absprechen, zusammentun und organisieren? Jetzt ist das Ganze aufgeflogen, oder zumindest gibt es Durchsuchungen. Ist auch selten, dass Richter durchsucht werden, oder?
Das ist eine seltene Geschichte, dass das stattgefunden hat. Zeigt ja, dass bei den anderen, die sich damit beschäftigen, also doch die Alarmglocken läuten. Verwunderlich ist es für mich nicht, weil ich sehe, wer alles für die AfD im Bundestag sitzt oder als Kandidat auftritt. Es sind viele, viele Juristen, es sind viele Ärzte dabei. Das ist so eine Klientel, die vorne an der Spitze ist. Gewählt werden die von etwas einfacheren Leuten, aber vorne dran sind schon solche Leute. Und die Tatsache, dass man versucht hat, offensichtlich in Weimar das Recht zu beugen, und das sehr massiv und brutal, und das muss schon sehr brutal sein, wenn tatsächlich die Staatsanwaltschaft und die anderen sich damit beschäftigen. Das zeigt einfach, wie weit das vorgedrungen ist, dass Leute ihre Aufgabe, die sie eigentlich haben, nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, sich auch als Beamte nicht mehr staattreu verhalten, sondern genau das Gegenteil von dem tun. Und ich kann nur hoffen, dass es am Ende mit einem richtigen krachenden Urteil endet, die ganze Geschichte, sodass am Ende auch die Juristen in Deutschland ja sagen, okay, das Spiel können wir weit treiben, aber nicht zu weit. Sie müssen ja sehen, das Ganze findet ja vor einer Tradition statt, 50er, 60er, 70er Jahre. Jede Menge Nazis noch in diesen Gremien, die mögen jetzt alle nicht mehr im Dienst sein und zum Teil tot sein, aber der Geist, den sie erzeugt haben, wie man dem Rechtsstaat gegenübersteht, der ist natürlich noch da. Und insofern kann man auf solche Leute in solchen Situationen, wenn es kritisch wird, zurückgreifen offensichtlich. Insofern der Fall von Weimar ist interessant.
Eine rechtliche und eine juristische Diskussion ist auch die Frage, wie lange man den Geimpften noch die Grundfreiheiten entziehen kann. Denn so muss man es ja eigentlich denken. Die Grundlage dafür ist weggefallen. Das ist trotzdem eine moralische Diskussion. Es ist eine politische Diskussion, aber eigentlich auch eine juristische, oder? Freiheit für Geimpfte oder
Freiheit. Wir haben alles richtig benannt. Ich bin erstmal froh, dass die Diskussion jetzt weggegangen ist von dem, sagen wir, Schlagwort Privilegien, die da gewährt werden, sondern umgedreht. Das, was man genommen hat, wird einem zurückgegeben. Wir sind ja schon seit dem August, glaube ich, letztes Jahres Freiheitskämpfer und sagen, ja, wenn sich jemand entschließt, geimpft zu werden und wenn das alles durch ist und wenn wir wissen, dass es hundertprozentige Sicherheit gibt es dann nie, aber dass eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass sie nicht mehr ansteckend sind, dann gibt es keinen Grund, warum ein Wirt auf dem Erfurter Anger oder in Weimar in der Innenstadt, der eine Kneipe hat und geimpft ist und nicht mehr ansteckend ist, nicht Leute empfangen darf, die auch geimpft sind und nicht ansteckend sind. Diese Begründung gibt es dann nicht mehr. Und insofern finde ich das auch ein Weg in die Normalität, also ein Stufenweisen. Das heißt, erstmal langsam wieder anfangen mit der Arbeit. Ich hoffe, es sind dann genug Leute, die dann wirklich im Café und in der Kneipe sitzen. Und das muss sich dann steigern. Es sind ja noch nicht so viele Geimpfte. Trotzdem, in Erfurt, wenn ich es richtig sehe, haben 7000 Leute die Infektion überstanden. Die sind auch nach dem heutigen Kenntnisstand nicht ansteckend. Das heißt also, wenn man die alle zusammennimmt, ist es schon eine ordentliche Gruppe. Und mit der kann man vielleicht schon anfangen, die Gastronomie wieder hochzufahren und nicht erst warten, bis irgendwann mal der Letzte überzeugt ist, dass es ihm auch gut tun würde, vielleicht geimpft zu werden. Insofern finde ich das einfach ein Schritt in die Normalität zurück und nicht mehr und nicht weniger, und den sollten wir gehen und sollten nicht alle Haare spalten in diesem Zusammenhang, die möglicherweise uns auf dem Wege liegen.
Gerecht ist es vielleicht nicht, aber nicht alles, was juristisch sauber ist, ist gerecht, aber es ist rechtskonform. Muss man auch mal sagen, klar, es ist dann nicht schön, wenn nicht alle ein Impfangebot bekommen, aber
ja, es hat eine Schieflage. Ich meine, die Alten sind aus gutem Grund zuerst geimpft worden. Das heißt, die plus 80, plus 70, jetzt kommen die plus 60 dran. Irgendwann im Juni werden da viele von denen geimpft sein. Die jungen Familien, auf deren Schultern ja vieles ausgetragen wird hier. Schauen Sie doch mal heute, ich weiß nicht, ob Sie die Inzidenzzahlen angesehen haben, ich mache das frühmorgens schon aus beruflichen Gründen jeden Tag. Heute sind es 163, also bis 165 das hochgehen. Dann kann man die Schulen noch öffnen diese Woche vielleicht. Und es kann passieren, nach 3 Tagen muss man sie wieder schließen. Es ist eine ungeheure Belastung für junge Leute. Und das zu organisieren, den Stress, der damit zusammenhängt, das ist nicht einfach. Und dann sieht man vielleicht, wenn man auf dem Domplatz spazieren geht, dass die Alten im Café sitzen, zuwinken, hallo, ihr Loser, warum setzt ihr euch nicht dazu? Das sollte nicht passieren, aber langsam Schritt für Schritt die Normalität wieder suchen, das würde ich schon vernünftig finden. Und ich glaube, die Alten sind klug genug, um sich vernünftig zu verhalten. Das heißt, die längste Zeit hat es gedauert, habe ich das Gefühl. Und wir müssen jetzt nochmal 2 Monate mit Improvisation durchkommen, dass im Sommer dann am Ende die Dinge vielleicht etwas besser sind. Also insofern nicht zugespitzt diskutieren, nicht erhitzen das Ganze, sondern vernünftig und sagen, okay, das ist ein erster Weg in die Normalität.
So, schauen wir mal zu den anderen über den großen Teich nach Amerika, die Vereinigten Staaten, USA. Der Herr Biden, der Mr. President, ist jetzt 100 Tage im Amt. Ist das zu früh, ein Resümee zu ziehen? Kann man da sich schon mal einen Eindruck machen?
Naja, zumindest der Eindruck in den ersten 100 Tagen ist ja bemerkenswert. Also selbst die Amerikaner sind baff. Donald Trump hat ihn ja im Wahlkampf Sleepy Biden genannt. Das ist, sage ich mal, der Versuch gewesen, natürlich einem älteren Herrn auch nur das Gefühl zu drehen, dass er verschnarcht sei und so weiter. Das hat er eigentlich jetzt anders gemacht. Also ich bange jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Sie sehen ja, wir wollen keine Altersdiskriminierung betreiben, zumal ich ja auch zu diesen Jahrgängen fast gehöre. Aber wie der da so über den Teppich wackelt, da bin ich immer froh, wenn der sozusagen die 20 Meter bis zum Rednerpult hinkriegt und dort stehen bleibt. Ja, also er ist schon ziemlich klapprig, aber das, was er gemacht hat in den ersten 100 Tagen, ist schon bemerkenswert und hat da dem Land eine Würde wiedergegeben, das hätte man von einem, wie gesagt, Langweiler, wie man ihn erwartet hat an dieser Stelle, vielleicht als Kontrast zu Donald Trump ja auch das Beste, was einem passieren kann, das hätte man nicht so ohne weiteres gedacht. Insofern sage ich mal, die Amerikaner, die machen nach wie vor als erster Stelle Amerika, aber das haben sie immer gemacht, sie haben immer die Dinge zu ihren Gunsten gedreht, aber wir haben davon auch ganz gut profitiert und ich glaube, die Beziehungen sind deutlich besser geworden und für Amerika ist es doch ganz gut, dass er vielleicht doch zum Teil die Befriedung betreiben kann, wobei die rechtsradikalen Republikaner lassen sich nicht ohne weiteres befrieden. Das ist eben halt auch die Situation in so einem Land. Soweit dürfen wir es hier nicht kommen lassen. Also das heißt, in der CDU darf es nicht so eine Tea Party geben, wie in Südthüringen gerade mit Herrn Maaßen entwickelt, sage ich jetzt mal, dass auch noch eine große Regierungspartei zerfällt und nur noch von Hass geprägt ist.
Sergei Lochthofen, wir könnten ewig weiter plaudern.
Ja, wir haben Afghanistan, wir haben Russland, wir haben den Tag der Pressefreiheit heute. Also wir könnten wirklich lange diskutieren, aber ich verstehe Sie schon, Sie sind jetzt erschöpft von den vielen Informationen und müssen das erstmal sacken lassen.
Ich muss jetzt erstmal ein bisschen tanzen und Langeweile ist ja auch was Wichtiges, weil ich sage Langeweile. Eine gute,
das hatten wir in Pandemiezeiten doch genug, oder?
Nö, ich finde Langeweile gut, also eine echte Langeweile, die man aushalten kann, das ist Ruhe, da kommt man mal runter und ach, herrlich. Ich werde mich jetzt mal ein wenig langweilen mit etwas langweiliger, smoother Musik und ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Kommen Sie gut durch die Woche.
Aber die Woche wird ja wieder spannend, wie gesagt, allein schon die Inzidenz in Erfurt. Ich würde ja, wenn wir überhaupt Ratschläge geben können, denjenigen, die in der Stadt was zu sagen haben, sagen, passen Sie auf, testen Sie alle, die aus den Kreisen drumherum reinkommen, die in den Firmen arbeiten, die in den Büros arbeiten, alle müssen eigentlich getestet werden. Um uns herum brennt ja das Land noch. Mit hohen Inzidenzen. Das heißt, die ganzen Pendler schleppen natürlich das Zeug nach Erfurt rein und wir müssen uns nicht wundern, wenn es bei uns dann wie in Gera lange Zeit gehalten und dann ist Kreiz und Orla-Kreis und alles das drumherum da reingeschwappt und jetzt sind die wieder an der Spitze. Da muss auch Erfurt klüger sein und sich ausnahmsweise mal ein bisschen konzentrierter mit dem Thema befassen. Sonst müssen wir auch mit Buga aufhören, mit allem. Also im Prinzip müsste jeder, der hier reinkommt, im Augenblick getestet werden.
So, Gera war das Stichwort, aufzuhören, das Gespräch sofort zu beenden. Herr Lochthofen, eine angenehme Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Das wünsche ich natürlich unseren Zuhörern auch. Bis nächsten Montag. Tschüss.
Ciao.